Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel, heute vor genau 2 Jahren, gilt als größter Massenmord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Kurz danach begann das israelische Militär mit einem weitreichenden Einsatz im Gazastreifen, bei dem laut UN wiederum Zehntausende Palästinenser ihr Leben ließen. Wir wollen zum Jahrestag noch einmal auf die Geschehnisse damals, aber auch auf die jüngsten Friedensbemühungen in der Region schauen. Dazu begrüße ich jetzt unseren Israel-Korrespondenten Pierre Heumann. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Heumann, lassen Sie uns zunächst noch einmal auf den 7. Oktober 2023 schauen. Terroristen unter Führung der radikal-islamischen Hamas überfielen ein Musikfestival und eine Siedlung im Süden Israels. Über 1100 Menschen wurden dabei getötet. Was weiß man heute, wie es dazu überhaupt kommen konnte?
Also im Prinzip rätselt man immer noch darüber. Es gibt viele Vermutungen und einer möchte ich gleich widersprechen. Man hat nicht absichtlich übersehen, was die Hamas da vorbereitet hat. Es waren etwa 5000 Hamas-Terroristen, die haben den Süden des Landes überfallen. Wenn ich kurz mein Erlebnis berichten darf, ich war in Tel Aviv und ab 6:30 etwa gingen die Sirenen los. Das heißt, eine Rakete ist im Anzug oder mehrere Raketen kommen und dann geht man einfach in den Schutzraum und wartet, bis das vorbei ist und dann schaltet man den Fernseher an und sieht sich das an und am Anfang war eigentlich alles normal, also normal, wie immer, wenn es Raketenangriff gibt. Aber im Laufe der nächsten 2-3 Stunden hat man gesehen, das ist nicht nur ein Raketenangriff, das ist eine regelrechte Invasion. Plötzlich sah man Hamas-Leute in einem Kibbutz, die mit Bodykameras filmten, wie sie Leute umbringen und wie sie Häuser anzünden. Und da begann man zu begreifen, ja, das ist nicht nur ein Raketenangriff, das ist eine regelrechte Invasion. So wie ich erstaunt war in Tel Aviv, so ging es auch dem Generalstab. Der hat überhaupt nicht begriffen, was da vor sich geht. Er brauchte mehrere Stunden, um sich zu orientieren. Diese Orientierungslosigkeit führte dazu, dass die Armee sehr langsam reagiert hat. Deshalb ging es mehrere Stunden, bis die Truppen im Süden waren. Ich muss da präzisieren, also das war ja an einem Laubhüttenfest. Und während Festtagen kommt es oft vor, dass Truppen entweder nach Hause in den Urlaub dürfen. Das heißt, es war ausgedünnt, dieser Südabschnitt. Und dann wurden mehrere Truppen in die Westbank verschoben auf den Wunsch eines Ministers, weil man befürchtete, dass in der Westbank dass es Unruhen geben könnte. Das heißt, die Hamas hatte eigentlich ziemlich freie Hand, da vorzurücken und sie hat das auch weitlich ausgenutzt. Sie hat 1200 Menschen umgebracht, sie hat gemordet, sie hat vergewaltigt, sie hat gefoltert. Also es war ziemlich grausam und sie hat das sehr geschickt vorbereitet, während Monaten.
Ja, Sie sagen ja gerade, Hunderte von Hamas-Kämpfern waren an diesem Attentat beteiligt. Nun hat doch Israel eigentlich den Ruf, vor allem der israelische Geheimdienst, der möglicherweise beste der Welt zu sein. Wie konnte dann solch eine Geheimhaltung, wie konnte solch eine Aktion tatsächlich unentdeckt bleiben bis dann?
Das ist eine sehr interessante Frage und über die gibt es mehrere Antworten. Erstens war die Regierung und auch die Armee war überzeugt, dass die Hamas keinen Krieg plant. Sie plante, glaubte man, keinen Krieg, weil erstens will sie, dass es der Bevölkerung gut geht, wirtschaftlich. Etwa 20.000 Palästinenser konnten in Israel arbeiten und ein Vielfaches von dem verdienen, was sie in Gaza verdienen. Also das würde man doch nicht riskieren, dachte man sich. Und zweitens war man überzeugt, dass die Hamas nicht den Mut oder nicht die Dummheit, je nachdem wie sie wollen, haben würde, um Israel anzugreifen und den Aufbau des Gazastreifens zu gefährden. Wenn Sie Bilder sehen vom 5. Oktober, vom 6. Oktober 23 von Gaza, dann sehen Sie, das war eine Stadt mit Hochhäusern, den Leuten ging es einigermaßen gut, sicher besser als in anderen arabischen Regionen. Also das war das eine, man dachte, die Hamas habe kein Interesse. Zweitens, der beste Geheimdienst, wie Sie sagen, der hatte ziemlich viel zu tun. Der musste im Libanon, musste er recherchieren, musste er spionieren, der musste im Iran spionieren. Das alles mit ziemlich großem Erfolg, wie man dann sah. Und da musste man Prioritäten setzen. Und die Priorität war eben Libanon und Iran. Und die Priorität war nicht Gaza, weil man da ein falsches Konzept hatte. Die Hamas bekam auch mit ausdrücklicher Bewilligung von Netanyahu jeden Monat $30,000 zugeschoben. Und auch das, dachte man, das würde sie nicht aufs Spiel setzen, diesen Betrag. Aber das war natürlich eine große Täuschung, wie man jetzt weiß. Und vielleicht noch ein drittes Argument. Es gab schon vereinzelt Meldungen. Also es gab Beobachterinnen an der Grenze, die haben festgestellt und haben das auch ihren Vorgesetzten mitgeteilt, dass da etwas Ungewöhnliches vor sich geht, schon in den letzten Tagen vor dem 7. Oktober. Aber man hat ihnen nicht geglaubt. Man hat gesagt, mach doch keine Panik, die wollen uns nur Angst machen. Ein Beispiel vielleicht, ich habe ein Interview geführt mit dem Co-Autor der Fernsehserie Fauda, die Sie wahrscheinlich kennen. Und die haben vor dem 7. Oktober haben die eine Staffel sich überlegt, dass eine Hamas-Truppe mit 20, 30 Leuten in einen Kibbutz eindringt und dort wütet und umbringt und so weiter. Und die haben dieses Szenario nach einigen Minuten verworfen, weil das war vollkommen unrealistisch, dachte man damals. Damit will ich zeigen, wie, ich weiß nicht, ob man naiv sagen kann, aber wie sicher man war, dass die Hamas nie einen Angriff auf Israel wagen würde.
Wo würden Sie sagen, waren denn die größten Versäumnisse? Bei wem lagen die? Eher beim israelischen Militär, bei den Geheimdiensten oder auch bei der israelischen Politik?
Wahrscheinlich hängt alles ein bisschen zusammen. Also die Politik hat nie Signale ausgestrahlt, dass die Hamas in Gaza eine Gefahr darstelle, die man ernst nehmen müsse. Die Gefahr war im Iran, die Gefahr war im Libanon mit der Hezbollah, aber sicher nicht in Gaza. Das ist das eine. Das Militär hatte dadurch das falsche Konzept, wie man in Israel sagt, also das falsche Denkmuster. Und man hat einfach jede Kritik oder jede Warnung, die kam, ich habe die Beobachterinnen erwähnt, es gab noch andere Warnungen, die hat man entweder nicht ernst genommen oder man hat die Einzelmeldungen nicht zu einem großen Ganzen zusammengefügt.
In welchem Maß prägt der 7. Oktober auch das Denken und die Identität einer neuen Generation von Israelis, die ja jetzt auch bereits seit 2 Jahren im Krieg leben, möglicherweise auch aufgewachsen sind in dieser Zeit?
Das prägt enorm. Erstens hat man, also auch die israelische Armee hat Tote hinnehmen müssen, über 1000. Es sind mehrere 1000 schwer verletzt, das heißt ein Bein verloren oder schwere Kopfwunden. Sehr viele, man weiß die Zahl nicht, aber ich würde sagen, mehrere 10.000 sind traumatisiert. Es gibt Selbstmorde in der Armee, über die spricht man nicht so viel, aber das kommt vor und zwar nicht wenig. Und die Zahl ist aber eine Dunkelziffer, weil sich viele Soldaten, wenn sie entlassen sind, umbringen, weil sie mit diesem Trauma, das sie durchgemacht haben, nicht mehr zurechtkommen und dann Selbstmord begehen, aber die zählen dann nicht mehr als Soldaten, weil sie eben nicht mehr in der Armee sind. Es ist eine Generation von Reservisten herangewachsen, die seit 12, seit 15, seit 20 Monaten im Dauereinsatz sind in Gaza. Das prägt, das zerrüttet, das führt zu zerrütteten Familien, das führt zu Kindern, die traumatisiert sind, weil sie nicht wissen, wo der Vater ist und wann er wieder zurückkommt und ob er wieder zurückkommt. Also das hat die Gesellschaft vollkommen verändert. Und kommt noch hinzu die Kritik und die Sanktionen und die Schikanen, die Israelis im Ausland erleben, auch im westlichen Ausland. Das erschüttert die Menschen eigentlich, weil sie begreifen das nicht. Sie begreifen das nicht, weil sie selber am Anfang wenigstens in den ersten Monaten an die Gerechtigkeit dieses Kriegs geglaubt haben, nachdem dieses Massaker, dieses Massenmassaker stattgefunden hat und weil sie eben glaubten und überzeugt waren, es ist ein existenzieller Kampf, den sie da in Gaza führen.
2 Jahre Krieg bedeutet natürlich auch wirtschaftliche Einschnitte für Israel. Viele Menschen, die vorher an Arbeitsplätzen standen, sind dann in den Kriegsdienst gewechselt. Welche ökonomischen Auswirkungen hatte dieser Konflikt auf Israel in diesen 2 Jahren?
Auf einer Makroebene hat Israel eigentlich diesen Krieg bis im Sommer ziemlich gut überstanden, eigentlich sehr gut, erstaunlich gut überstanden. Es gab einen kleinen Abschwung während des Irankriegs. Das hat sich dann aber gleich wieder erholt. Und zwar waren die israelischen Produkte, vor allem aus der Hightech-Industrie, Verteidigungsindustrie, die waren sehr gefragt. Und das war eine regelrechte Boomindustrie und die hat der Wirtschaft über andere Probleme hinweggeholfen.
Nach 2 Jahren scheint ja jetzt eine Lösung in greifbarer Nähe. Das Ganze geht zurück auf einen Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump. Können Sie uns noch einmal beschreiben, was hier die wichtigsten Punkte sind? Und es gibt ja nicht wenige.
Es sind etwa 20 Punkte und die Euphorie in Israel war groß und ist noch groß, aber ich wäre im Moment nicht allzu euphorisch, dass da etwas kommt, weil die Probleme liegen dann im Detail. Der erste Punkt, was für die Israelis sehr wichtig ist, ist, dass in relativ kurzer Zeit, das heißt in einigen Tagen, sollen die Geiseln, die immer noch in Gaza sind, sollen zurückkommen. Es sind etwa 20 Lebende und einige, ich weiß die Zahl nicht auswendig, einige, die nicht mehr am Leben sind, aber die sollen auch quasi in ein Grab in Israel überführt werden. Das ist mal der eine Punkt, das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt für die Israelis. Die Palästinenser sind natürlich froh und glücklich, dass sie Aussicht haben, dass diese Waffenruhe zustande kommt. Es gibt auch intern in Gaza gibt es ziemlichen Druck auf die Hamas, dass sie der Waffenruhe zustimmen, die Hamas. Und vor allem gibt es den Druck von Donald Trump, der auf den Friedensnobelpreis hofft und der massiv Druck ausübt auf Katar, das ist quasi der Sponsor der Hamas, dass sie dazu bewegen soll, dieser Waffenruhe zuzustimmen. Während wir sprechen, laufen die Verhandlungen in Ägypten, in Sharm el-Sheikh. Die wichtigen Leute sind im Moment noch nicht dort, das heißt, es wird über technische Fragen wird verhandelt. Und ob da wirklich dann alles so kommt, wie sich der Trump das vorstellt, mal sehen.
Ja, Sie sagen es, in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, da wird verhandelt. Am Tisch sitzen Vertreter Israels, der Hamas, aber auch etwa aus den USA. Es gibt ja auch noch 2 kritische Punkte. Einerseits will sich Israel anscheinend doch nicht komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen. Die Hamas wiederum hat eine komplette Entwaffnung ihrer Kämpfer abgelehnt. Wie sehen Sie denn generell die Chancen auf eine Einigung?
Wie gesagt, ich bin da nicht sehr optimistisch. Sie haben 2 wichtige Punkte erwähnt. Die Entwaffnung der Hamas. Die Hamas ist im Moment nicht dazu bereit, sich zu entwaffnen. Und solange sie sich nicht entwaffnet, solange sie die Waffe nicht abgibt, solange besteht die Gefahr, dass es wieder einen Angriff gibt. Wobei zu sagen ist, dass die Armee der Hamas, die ist im Moment weitgehend zerstört. Es handelt sich eigentlich im Moment nur noch um Guerillas, die aufgerüstet werden und wurden. Aber das ist auch die Frage, wer die Hamas entwaffnen soll, wenn sie nicht freiwillig die Waffen abgibt. Ein weiteres Problem ist, dass die Israelis auf einem Sicherheitskorridor entlang der Grenze zu Israel und zu Ägypten bestehen. Die Hamas ist da eigentlich nicht sehr erfreut darüber, die will das nicht, aus naheliegenden Gründen. Ein weiterer Punkt ist, wer soll Gaza verwalten? Da gibt es Ideen. Es soll eine Kommission geben, die mit dem Tony Blair bestückt ist und mit anderen Persönlichkeiten. Und die sollen quasi Gesetzgeber in Gaza sein. Und Palästinenser sollen erst nach 3 bis 5 Jahren die Verwaltung des Gazastreifens oder das Regieren im Gazastreifen übernehmen. Das erinnert die Palästinenser sehr stark an Kolonialismus, wie sie sagen. Sie werden dem also nicht zustimmen oder nur sehr ungern zustimmen. Ein weiterer Streitpunkt ist, die Israelis sollen ja palästinensische Gefangene aus den israelischen Gefängnissen entlassen. Da geht es um die Namen. Die wollen berühmte Namen, die den Israelis als Intifada-Führer und als Mehrfachmörder in Erinnerung sind. Die sollen freikommen, wenn es nach den Palästinensern geht. Das wird eine harte Nuss sein für die Israelis. Alle diese Leute, ich nenne zum Beispiel Marwan Barghouti, freizulassen, der Intifada-Führer der zweiten Intifada.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat am Montag noch einmal gesagt, Israel müsse auch im Zweifelsfall zu Zugeständnissen bereit sein. Welchen Einfluss hat denn tatsächlich Europa, hat Deutschland oder eben auch die USA auf die beiden sich gegenüberliegenden Kontrahenten Hamas und Israel in diesem Fall?
Ich glaube, Europa hat keinen Einfluss und auch der deutsche Außenminister hat keinen Einfluss. Der Einzige, der wirklich Einfluss hat, ist Donald Trump. Der spielt das auch sehr intensiv aus und er hat wichtige Partner. Diese Partner sind weder in Paris noch in Berlin. noch in London, sondern diese Partner sind in Ankara, in Doha und in Kairo. Diese drei Länder, Katar, Ägypten und die Türkei, die machen Druck auf die Hamas, dass sie möglichst in vielen Punkten nachgeben soll. Das könnte klappen, weil diesem Trio haben sich auch andere muslimische und arabische Länder angeschlossen. Nicht alle offen, aber wenigstens hinter den Kulissen. Dazu gehören Saudi-Arabien, das wichtigste arabische Land, und auch Indonesien, das größte muslimische Land. Und wenn diese quasi zusammenspannen, dann besteht die Hoffnung, dass die Hamas zu mehr Konzessionen bereit ist, als sie vielleicht ohne diese Front, wenn sie damit konfrontiert wären.
Abschließend, Herr Heumann, in Israel selbst, da gibt es auch immer wieder Proteste gegen den Kurs der Regierung, auch gegen Premier Netanyahu. In den Medien sieht man sogar jüdische Demonstranten mit palästinensischen Flaggen. Wie groß ist denn noch der Rückhalt in der Bevölkerung und wie ist die Stimmung allgemein im Land?
Die Leute hier haben genug vom Krieg, aus Gründen, die ich zum Teil schon erwähnt habe, also die Belastung für Reservisten, das Image des Landes im Ausland, auch die Konzeptlosigkeit der Regierung. Die Regierung hat nie gesagt, was sie eigentlich mit diesem Krieg will, außer Floskeln wie definitives Ende der Hamas oder Rückkehr der Geiseln. Aber wie sie das erreichen will, das hat sie nie gesagt. Und ich würde sagen, 70-80% der Bevölkerung sind gegen den Krieg. Und zwar einfach, weil sie das Gefühl haben, das kostet uns zu viel an Leuten, an Menschen, an Image im Ausland, also in Europa, Amerika. Der Netanyahu hat nicht nur die Bevölkerung gegen sich, sondern für ihn fast noch wichtiger ist die Koalition, in der er mindestens zwei Parteien hat, die nichts von einer Waffenruhe wissen wollen. Die haben sich bisher aber zurückgehalten. Also die haben nicht damit gedroht, auszutreten aus der Regierung, weil sie wissen, wenn es zu Neuwahlen käme, dann ist nicht sicher, ob sie wieder gewählt würden, weil der eine vor allem, der Smotrich, der hat eine Zustimmung von unter 4% laut Umfragen, das heißt, er käme nicht mehr in die Knesset. Und gleichzeitig wissen sie, dass die Opposition die Regierung stützen würde, im Falle, dass so ein Friedensvertrag oder Waffenruhevertrag zustande kommen sollte. Das alles ist aber im Moment noch sehr offen. Wie gesagt, ob es zur Waffenruhe kommt und ob diese 20 Punkte umgesetzt werden, das ist für mich noch eine offene Frage.
Sagt unser Israel-Korrespondent Pierre Heumann und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank und einen schönen Tag.